So, Brettspiel-News-Team 101. Dennis, wir haben die 100 hinter uns. Wie geht's
Yay.
Dir?
Ja, super geht's mir, aber irgendwie fühlt sich's trotzdem irgendwie komisch an.
Tja, wir haben eigentlich gesagt, nach 100 beenden wir und machen woanders weiter. Und wir müssen sagen, das haben wir auch gemacht. Ihr könnt uns ab sofort hören unter Quality Downtime, ein wunderbarer neuer Brettspiel-Podcast. Und was machen wir dann hier?
Gute Frage. Irgendwie fehlt wer irgendwas.
Naja, Brettspiel-News wäre ja irgendwie nichts ohne ein Brettspiel-News-Podcast-Team. Und das hat sich Brettspiel-News selber auch gedacht. Und da haben sich ganz fantastische Leute gefunden, die das Ganze weitermachen wollen. Und wie genau das aussieht und was da passiert, das erklärt euch jetzt der liebe Sven. Moin Sven.
Hi Peter, vielen Dank für die Anmoderation.
Ich habe Werbung reingeschummelt.
Ja, das darfst du auch tun. Also auch von mir herzlich willkommen zur Team-Podcast-Folge Nummer 101. Als ich gehört habe, dass ihr aufhört, war ich ganz schön traurig, dass ich eure Stimmen nicht mehr hören werde. Ich bin aber sehr froh, dass ihr einen neuen Podcast machen werdet. Mehr dazu später. Beziehungsweise Peter hat es ja schon gesagt. Und es haben sich noch, wie Peter gesagt hat, ganz viele im Brettspiel-News-Team gefunden, die ebenfalls ein BSN Podcast-Team weiterführen möchten. Und da haben sich 8 Leute jetzt gefunden. Ziemlich großes Team. Und wir wollen die erste Folge nutzen, um uns alle einfach mal vorzustellen. Genau, also. Hi Dennis, hi Jan, hi Jesper, hi Johanna, hi Nils, hi Philipp, hi René und hi Tobias.
Hallo zusammen.
Hi.
Hallo.
Hallo.
Müssen wir es jetzt auch in der Reihenfolge machen, in der du das aufgerufen hast? Ich habe schon wieder vergessen.
Das kriege ich hin. Also, gut, dann lass uns doch mal einfach uns ein wenig vorstellen, dass die Hörer uns ein bisschen einschätzen können. Dennis, der neue Dennis, was wäre ein Team-Podcast ohne Dennis? Magst du dich mal vorstellen? Magst du anfangen?
Ja, moin. Ich bin Dennis, ich komme aus Hamburg. Ich bin vor, glaube ich, 2 Jahren oder so zu BSN gestoßen nach so einem Aufruf, war kurze Zeit im News-Team. Genau, bin dann da wieder, weil ich keine Zeit mehr hatte zu schreiben, ausgestiegen und habe seitdem immer mal Podcasts gemacht und habe mich jetzt gefreut, dass wir ein neues Team bilden. Ich glaube, wir wollten auch was sagen. Lieblingsspiel passt ja, ist viel zu Kraken. Ist mein Lieblingsspiel. Gar nicht, weil ich so sehr Deduktionsspiele mag, sondern wegen des Events. Ja, so viel zu mir.
Sehr schön, vielen Dank. Jesper, mach doch du mal weiter.
Ja, super. Vielen Dank, Sven. Erstmal freue ich mich auch total, mit dabei zu sein, die Möglichkeit zu haben, jetzt irgendwie im Podcast aktiv zu sein. Mich haben ja wahrscheinlich die wenigsten gehört im Podcast. Ich war nämlich nur eine einzige Folge bisher dabei, obwohl ich schon seit 2016 oder 17 zu Brettspiel News dazugestoßen bin. Das war relativ am Anfang von meinem Studium. Als ich tatsächlich dieses Brettspiel-Hobby überhaupt für mich entdeckt habe. Vorher, ja, ich weiß nicht, ich komme aus einem Elternhaus, wo keine Brettspiele gespielt werden, also so gar nicht. Und deswegen habe ich das erst im Studium angefangen und habe dann gesehen, oh, hier Brettspiel-News, ja, die würden gerne jemanden haben zum Spiele rezensieren. Schickst du doch einfach mal eine Rezi hin. Und das hat funktioniert. Und da ist dann irgendwie so mein Anfang gewesen und dann nahm das Schicksal so seinen Lauf. Ne? Ich bin immer mehr in dieses Hobby irgendwie reingedriftet, bin ja auch sehr aktiv dann auf Kickstarter gewesen, wie viele auch von uns, und habe dann im Laufe meiner Brettspiel-News-Karriere, wir sind ja alle freiwillig da, diesen Kickstarter-Part übernommen, habe dann angefangen, Previews zu schreiben, mich mit Crowdfunding auseinanderzusetzen. Und jetzt habe ich gedacht, ist mal wieder was irgendwie an der Zeit, was Neues zu machen. Und bin froh, dass ich jetzt irgendwie mit im Podcast gestalten kann. Mein Lieblingsspiel ist immer ganz schwer zu sagen. Ich bin immer sehr leicht fasziniert und schnell fasziniert und dann wieder ganz desinteressiert an irgendwelchen Brettspielen. Ich weiß, in meiner WG haben wir Flügelschlag wahnsinnig viel gespielt. Ich bin Tierarzt, Deswegen hat mich das Thema total gehuckt damals. Aber jetzt mag ich auch ganz gerne so Aeon Trespass Odyssey derzeit. Das ist was, was ich viel spiele. Also so ein bisschen mehr diese Klopper, könnte man sagen, und Kampagnenspiele.
Cool, sehr schön. Also du bist unser Experte für Kickstarter und bist auch immer top aktuell informiert, hoffentlich.
Hoffentlich.
Okay, wir haben auch eine Dame mit dabei, Johanna.
Hallihallo. Oder eher Moin, weil ich komme aus Norddeutschland. Ich glaube, eine der wenigen im BSN-Team, die so weit oben wohnt, aber viel weiter hoch geht sowieso nicht. Und ich bin irgendwann mal über einen Artikel gestolpert, wo Brettspiel-News neue Schreiberlinge für News und Rezensionen gesucht hat. Und Rezensionen habe ich mir gedacht, ach, das wolltest du eigentlich schon immer mal ausprobieren und du spielst sowieso gerne und dann kannst du anderen Leuten auch irgendwie deine Meinung so ein bisschen erzählen. Das tust du sowieso gerne. Und dann habe ich mich da einfach mal mit einer Proberezension beworben, in Anführungszeichen, Anfang des Jahres. Und das hat dann auch geklappt. Und seitdem schreibe ich Rezensionen. Arbeite auch gerade wieder an ein paar. Also die werdet ihr dann auch in nächster Zeit irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Und Lieblingsspiel? Schwierig. Das ändert sich bei mir halt auch ab und zu mal. Ich glaube, so ein Evergreen, was einfach immer geht, wäre Planet Unknown. Einfach so dieses schöne, sich mit Planeten zusammen Tetrissen und mit einem Rover rüberfahren. Und das hat ja auch genug Abwechslung mit den verschiedenen Karten, dass man sich jedes Mal über irgendwas anderes ärgern kann. Und dass da man das auch mit bis zu 6 Leuten spielen kann, kommt das auch im Brettspielcafé relativ häufig auf den Tisch. Ob das wäre so mein Favorit, wenn ich mich auf einen festlegen müsste.
Dann bist du regelmäßige Besucherin von dem Brettspielcafé?
Auf jeden Fall. Also wir haben hier in Kiel eins, wo wir halt tatsächlich jede Woche, jeden Donnerstag eigentlich uns einmal als Gruppe treffen. Da kommen immer unterschiedlich viele Leute hin und dann wird da regelmäßig gespielt. Also es ist schon ganz schön. Also das ist schon einfach so ein Ritual geworden quasi.
Cool. Sehr schön, vielen Dank. Der nächste in der Reihe wäre der Nils.
Ja, hallo zusammen. Ich finde es super toll, dass ich auch dabei sein kann, ehrlich gesagt. Ich habe gerade festgestellt, ich glaube, ich bin der Neueste im Team. Also ich muss irgendwann kurz nach Johanna reingekommen sein. Vielleicht sogar dem gleichen Aufruf gefolgt, das kann ich nicht so genau sagen. Zusammen mit meiner Frau haben wir uns damals fürs Rezensionsteam beworben und sind auch genommen worden. Jetzt ist nur bei meiner Frau leider das Problem, dass die nicht so gerne über Brettspiele redet wie ich. Und deswegen kommt der Podcast hier quasi genau richtig, denn dann kann ich das immer mit euch machen. Beruflich bin ich Lehrer, wohne in Braunschweig, also nicht ganz so weit oben wie Johanna, aber auch so, dass ich doch immer noch sagen würde, eher Norddeutschland. Unser Lieblingsspiel hier zu Hause ist Spirit Island. Also eigentlich bringen wir am liebsten immer Eurogames auf den Tisch. Aber irgendwann hat uns dann Spirit Island gepackt, das Fieber gepackt und da sind wir inzwischen bei, weiß ich nicht, 120, 130 Spielen oder so und alles Material ist hier und wir freuen uns schon, wenn es da irgendwann mal weitergeht.
Okay, Spirit Island würde ich schon als Eurogame bezeichnen.
Nicht das Klassische wahrscheinlich, ne?
Und ja, so. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen, daher hast du da schon mal einen Minuspunkt bei mir zumindest, aber gut. Philipp, P kommt nach N.
Ja gut, dann mache ich weiter. Ja, ich war ja schon ein paar Mal im Podcast irgendwie vertreten. Ich habe ja mit Daniel häufiger mal diese Deep Dive Sachen gemacht in diese ganz komplizierten, anstrengenden, noch meistens nicht so schönen Themen wie so gefailte Kickstarter-Kampagnen und irgendwelche Verlage, die wieder irgendeine Scheiße gebaut haben. Ja, und ich dachte mir so, Podcast-Team, das ist doch jetzt auch eine coole Idee, das kann ich auch mal machen. Bin jetzt seit 21, glaube ich, dabei. Hab sehr viel News geschrieben zwischendurch. Auch mal mit Rezis angefangen, aber bin irgendwie bei den News hängen geblieben. Das mit dem Rezis schreiben, das hat mich so ein bisschen irgendwie unter Druck gesetzt. Irgendwann dachte ich so, jetzt muss ich noch dieses Rezis-Spiel spielen und dann auch das und dann muss ich das auch schreiben. Das hat mich irgendwie so unter Druck gesetzt. Da hatte ich irgendwann gesagt, ach, vielleicht reduziere ich das mal nur auf das News-Schreiben. Ich komme so irgendwie so aus NRW, so in der Mitte, so mitten im Nichts, so kleines Kaff irgendwie so in Ostwestfalen. Vorher habe ich in Kassel gewohnt, also im Bauchnabel von Deutschland. Also weiß ich nicht, nicht so spannend. Aber wenigstens bin ich in der Mitte, das hilft, dann ist nichts super weit weg. Dieses Jahr kam von mir nicht so viel, weil ich meine Masterarbeit gerade geschrieben habe, mein Studium jetzt mal endlich fertig gemacht habe nach zu langer Zeit. Ja, und jetzt mache ich im Podcast-Team was, habe ich mir gedacht. Wenn das schon neu gemacht wird, dann möchte ich meine Finger da auch irgendwie mal reinhalten. Und ja, Lieblingsspiele ist immer schwer. Also ich denke, ich muss Root als eins meiner Lieblingsspiele mittlerweile betiteln. Ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei, weil ich irgendwie 256 Partien oder so gespielt habe mittlerweile. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das kann ich nicht vermeiden, das als Lieblingsspiel aufzuzählen. Zuletzt habe ich meine Liebe für Hansa Teutonica wiederentdeckt, weil ich diese Big Box mal irgendwie irgendwo so für ein 20 oder so von einer Messe mitgenommen habe. Und das immer noch ein fantastisches Spiel ist. Ja, das sind so die beiden, die ich jetzt nennen würde. Die decken auch so ganz gut viel ab. Ne? Das eine ist so ein klassisches Eurogame irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und das andere ist halt so ein super asymmetrisches, irgendwie komplexes, aber irgendwie auch witziges, chaotisches Kriegsspiel mit Tieren im Wald, was ganz bunt ist. Und das fasst meinen Spielgeschmack, glaube ich, auch ganz gut zusammen, die beiden. Ne? Das eine so beige und langweilig und Euro und das andere so bunt und chaotisch und aufs Maul. Das ist irgendwie so die Bandbreite von den Sachen, die ich gern spiele. Und ja, jetzt bin ich hier und belästige euch.
Also nach einigen negativen Podcast-Folgen über negative Themen hast du dir gedacht, jetzt willst du hier mal in dieser fröhlichen, bunten Mischung mitmachen. Finde ich gut.
Ja, oder ich mache so den Stinkstiefel bei euch.
Sehr gut. Solche Leute brauchen wir immer. Ja. Zweite Root-Partien haben wir, glaube ich, sogar zusammengespielt.
Ja.
Okay, nach Philipp folgt der René.
Ja, hallo, ich bin der René. Ich bin seit Anfang des Jahres jetzt beim Brettspiel-News dabei, bin auch hauptsächlich unterwegs im Bereich Crowdfunding, schreibe da die Artikel und da war es für mich ganz praktisch, weil ich dann eigentlich eine Leidenschaft von mir, durchs Crowdfunding zu stöbern, Gamefor und Kickstarter, Spieleschmiede, wie sie alle heißen, da mich jetzt auszutoben und dann auch noch was dazu zu schreiben. Meine Frau hat scherzhaft gesagt, jetzt hast du wenigstens noch einen Grund, mehr Geld auszugeben. Und das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, weil ich gerne dann auch über Kampagnen schreibe, die mich selbst auch sehr interessieren. Dann fällt es immer leichter, da was zuzuschreiben, als wenn man sich das ganze Thema so zusammensuchen muss. Und ich finde es halt auch spannend, da dann so kleinere Verlage mal ein bisschen eine Plattform zu bieten. Das macht mir dann halt schon ganz gut Spaß. Aber es macht natürlich auch Spaß, dann da die großen Brecher dann auch mit zu präsentieren. Grundsätzlich spiele ich schon, ich glaube, weiß ich nicht, wir haben als Kinder schon angefangen zu spielen mit Brettspielen. Bei uns in der Familie wurde tatsächlich immer gespielt. Das war dann in der wilden Sturm- und Drangzeit während der Abi-Phase und Studium wurde das irgendwie durch andere Sachen verdrängt, wie Party und was weiß ich nicht was. Aber danach gab es dann doch wieder Spiele ohne Ende. Und irgendwann ging es dann weiter mit den Kindern. Und dann habe ich dann auch noch mich zertifizieren lassen als Fachkraft für Brettspiele. Das gibt's also. Ich bin eine zertifizierte Fachkraft für Brettspiele. Das konnte ich dann auch noch mal ins Hobby einfließen lassen. Ja, und jetzt bin ich halt beim Brettspiel-News-Team. Ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Eine Fachkraft für Brettspiele?
Eine Fachkraft für Brettspiele. Ist halt viel für Pädagogen eigentlich aufgesetzt. Mich hat das Thema generell interessiert. Das wird also angeboten, um quasi in Schulen, in sozialen Einrichtungen, in Kindergärten den pädagogischen Nutzen von Gesellschaftsspielen breiter zu präsentieren und besser zu präsentieren, um dann halt auch den Mehrwert von Spielen zu zeigen und nicht nur zu sagen, das ist ja irgendwie ein Zeitvertreib, sondern auch zu zeigen, hey, was kann denn so ein Brettspiel eigentlich? Warum ist es wertvoll, Spiele zu spielen?
Boah, voll cool. Dann haben wir sogar eine Fachkraft mit dabei. Mega.
Ja, wunderbar, ne? Ja, nicht schlecht. Mein Lieblingsspiel, ich kann mich da immer schwer festlegen. Also was wir bei uns zu Hause relativ viel auf den Tisch bringen, sind halt gerade diese narrativen Kampagnenspiele. Und im Moment spielen wir da, weiß nicht, seit fast einem Jahr irgendwie Gloomhaven. Aber ich glaube, so mein All-Time-Favorite ist da wahrscheinlich neben dem Klassiker Legenden von Andor auch Etherfields. Das hat mich meine Frau damals richtig gecatcht. Da haben wir, über 100 Stunden gespielt, nur an dieser Basiskampagne und da freuen wir uns auch schon auf die Erweiterung. Ich mag aber auch so Sachen wie Rurik, so Area Control Spiele. Ich finde auch Eurogames klasse. Also wenn der Mechanismus passt, hat eine runde Sache ist, bin ich eigentlich für jedes Spiel zu haben.
Okay, also schon ziemliche Brecher, was du als Lieblingsspiele betitelst.
Ja.
Sehr schön. Wenn wir alphabetisch weitergehen würden, wäre ich jetzt wahrscheinlich dran. Ich setze mich aber mal kurz nach hinten. Ne? Damit darf Tobi.
Von einer qualifizierten Fachkraft zu jemandem, der nicht wirklich qualifiziert ist. Ja, ich bin Tobi aus dem News-Team, ab und zu auch in Podcasts zu hören. Vermehrt wahrscheinlich in den Pile of Shame-Podcast, was wahrscheinlich auch mehr über mich sagt, als ich preisgeben dürfte. Ich kaufe ziemlich viel, ich sammle ziemlich viel und spiele seltenst ein Spiel mehr als 5-mal. Was gerade bei meinem Spielegeschmack wie Kampagnenspiele echt schwierig wird. Ich komme aus der Ecke von Nürnberg. Ich gehe also dementsprechend jetzt auch schon in den letzten 2 Jahren regelmäßig auf die Spielwarenmesse und berichte auch von dort. Und ja, zu meinem Lieblingsspiel, weil ich gerade gesagt habe, Kampagnenspiele, würde ich fast Gloomhaven Jaws of a Lion zählen. Das ist nur leider schon durchgespielt. Und da ich nicht so viele Spiele auf den Tisch bekomme, aus jetzt vielleicht gerade mit meiner kleinen Tochter Gardlings, was die wenigsten kennen werden, aber was ich vielleicht irgendwann mal in einer Teamfolge erzählen werde, würde ich fast auch noch dazu Grand Austria Hotel nennen, weil ich das einfach vom Feeling, den Mechanismen, das ist so ein schönes, rundes Paket, dass jedes Mal, wenn ich es mal auf den Tisch bekomme, ich richtig Lust habe, das zu spielen, außer mit 4 Leuten. Aber ja.
Ja, da ist die Downtime relativ groß, weil ich glaube, man spielt 3 um und der letzte ist dann nochmal am Zug und dann geht das Ganze wieder zurück. Das heißt, der Stadtspieler wartet halt
absolut 7 Züge. Katastrophal. Ja, genau.
Ja, sehr schöne Wahl. Gut, dann der letzte in der Runde bin wohl ich, weil den Ur-Dennis und Peter, die kennt ihr ja schon, die brauchen sich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Die kommen aber nachher.
Den Jan hast du vergessen.
Ich habe den Jan vergessen? Ich habe den Jan vergessen, es tut mir leid. Jan, natürlich. Ja, weil nach T wie Tobi kommt J wie Jan. Entschuldigung, Jan, du darfst.
Kein Problem. Moin, ich bin Jan und ich wohne in Oldenburg. Ich würde behaupten, das ist Norddeutschland, aber ich habe mal das Ortsschild von Kiel gesehen, da stand passiv-aggressiv drunter, der wahre Norden.
Also der, für echte Johanna Norden, lebe ich, bin ich
der echte Norden. Für Johanna lebe ich wahrscheinlich in Süddeutschland.
Ja. Alles unter Hamburg ist durch.
Ja, wir waren kurzzeitig auch mal 3 Leute aus Oldenburg bei Brettspiel News. Mittlerweile sind es noch 2. Johannes ist ja leider gegangen. Mhm. Ich bin seit 2019 bei Brettspiel News und bin auch einfach den Bewerbungsweg gegangen. Also irgendwann gab es eine Ausschreibung. Hier, wir suchen Rezensenten. Da habe ich mich dann mit Christian, dem anderen Oldenburger hier aus dem Team, beworben. Das hat geklappt und seitdem schreibe ich Rezensionen für Brettspiel News. Mein absolutes Lieblingsspiel seit 2016 kam es, glaube ich, auf Deutsch, ist immer noch Scythe, weil ich stehe auf konfliktreiche Spiele. Blood Rage, Cosmic Encounter, all diese Sachen, wo man sich richtig schön in die Parade fahren kann. Das macht mir Spaß.
Okay, geil. Cool. Also wir haben ja schon alles dabei. Solospieler, der fehlt noch, weil ich bin selbst auch kein Solospieler. Ja, vielleicht findet sich der ein oder andere, der mal ein Solospiel vorstellen möchte. Und wenn nicht, dann ist das so. Gut, dann haben wir alle jetzt. Ja, alle nicken, sehr schön. Dann kommen wir zu mir. Ich bin der Sven, bin 42 Jahre alt, bin verheiratet und habe 2 Töchter. Ich wohne in dem schönen Enzkreis in der Nähe von Pforzheim. Also ich bin der wahre Süden in diesem Podcast. Genau. Lieblingsspiel kann ich ebenfalls gar nicht so benennen. Wenn ich jetzt aus dem Stegreis irgendwas rausziehen müsste und wir sind genug Leute, dann würde ich viel zu Kraken spielen, auf jeden Fall. Aber mir machen etliche Spiele Spaß. Komplexität ist auch egal, also von ganz oben bis ganz unten. Wenn ich jetzt sagen müsste, was mir nicht Spaß macht, ist es eher ein Area Control oder Solospiele. Ansonsten habe ich mir auch mal vorgenommen, jedes Spiel mindestens einmal zu spielen, bevor ich irgendeine Bewertung darüber abgebe, weil es so oft schon vorgekommen, wo ich das Spiel von außen betrachtet habe, Dixit zum Beispiel, boah, ist das ein doofes Spiel, die machen sich ja nur lächerlich, und selber mitgespielt und fand es dann doch genial. Von dem her bin ich da sehr breit aufgestellt. Lieblingsspiel, sehr schwer. Brettspiel-News, vor etlichen Jahren, ich kann es nicht mal mehr sagen, da war Brettspiel News aber noch sehr, sehr klein. Da habe ich mich eben auch klassisch beworben. Auf der Homepage stand, wir brauchen Leute. Ich habe eine Rezension hingeschrieben und habe dann auch als Rezensent angefangen. Habe ein paar, ich glaube, mein erstes Spiel war Barrage, was ich rezensiert habe. Ging mir dann aber ähnlich wie Philipp. Ich habe dann irgendwann mal diesen Druck gehabt, die Spiele auch zu spielen, die ich da auf den Tisch bekomme. Wir dürfen uns ja nicht aussuchen, was wir bekommen, sondern das wird gespielt, was wir kriegen. Und dann habe ich zum Daniel gesagt, nee, Daniel, das schaffe ich nicht mehr, und bin aber trotzdem im Brettspiel News Team geblieben und mache jetzt das Backoffice im Endeffekt. Und ja, als Peter dann gesagt hat, er möchte Team Podcast aufhören, habe ich gedacht, ich muss da irgendwie weitermachen, und dann haben sich eben auch noch viele andere gemeldet. Genau, und ich bin heute der auserkorene Moderator, auch wenn ich das noch nie gemacht habe. Ich hoffe, ich mache das ganz gut. Wir werden zukünftig aber, da wir so ein großes Team sind, in verschiedenen Besetzungen den Team-Podcast machen und dementsprechend auch mal die Moderation durchtauschen. Genau, also ihr hört zukünftig nicht jeden von uns, sondern immer nur so 3, 4 in einem Podcast. Und auch die Moderation wird nicht immer der Peter machen wie heute, die Anmoderation. Genau, weil den können wir uns einfach nicht jedes Mal leisten.
Jedes Mal als Gast anfragen für eine Anmoderation und dann schauen wir,
eine Anmoderation. Was kostest du in den ersten 5 Minuten?
Du, also es ist wie immer, erstmal bin ich umsonst so die ersten 20 Sekunden und dann geht's aber steil hoch. Also fallt mir bitte nicht ins Wort, das wird teuer.
Okay. Heute bist du aber noch umsonst dabei. Gut.
20 Sekunden zählen.
War schon vorbei, ja. Ohne Kommentar. Okay. Um diesen Podcast hier auch mit ein bisschen Inhalt noch zu füllen, haben wir uns gedacht, Essen steht vor der Tür. Wir fragen mal in die Runde, was gibt's bei euch zu essen? Auf was freut ihr euch am meisten? Was ist das Top-Spiel, was ihr auf der Spiel euch angucken wollt, was ihr kaufen wollt? Okay, da darf jetzt auch Dennis und Peter gleich mitmachen. Ich würde das nicht mehr alphabetisch machen, da komme ich eh nur durcheinander, sondern ich fange jetzt hier oben links an. Und das ist der Dennis 1, wenn ich dich so bezeichnen darf, der Ur-Dennis. Hast du denn ein Spiel, auf das du dich besonders freust?
Ich habe mich natürlich schon wieder sehr auf die Messe vorbereitet und habe eine ganze Liste. Und witzigerweise ist diese Liste kleiner geworden und nicht größer. Das kenne ich von der Messe eigentlich eher umgekehrt. Ich habe schon gemerkt, also ein Spiel konnte ich glücklicherweise schon im Vorfeld bekommen. Und einige Spiele werden auf der Messe gar nicht verfügbar sein. Und ich fürchte, ich hoffe, das Spiel, auf das ich jetzt tatsächlich noch Chancen habe, das zu kriegen, das könnte Leviathan Wild sein. Das ist ein Boss-Battler, der bei Frosted erscheint. Und ist im Prinzip, wer das alte PlayStation 2-Spiel Shadow of the Colossus kennt, das ist, glaube ich, die große Inspiration. Man klettert auf großen Monstern hoch, muss Kristalle einsammeln, beziehungsweise muss mit Kristallen dann diese Monster binden. Kooperativ mit Multifunktionskarten, und jeder hat so sein eigenes Deck, und das klingt sehr, sehr spannend. Das Ganze obendrein auf einem Spielfeld, was in so einem Kampagnenbuch daherkommt, das heißt auch ziemlich schnell auf- und abgebaut. Das klingt nach etwas, was sehr viel Spaß machen könnte.
Sehr guter Pick. Kann ich nur sagen. Ich hab's damals gebackt, hab schon 3 Partien gespielt.
Das natürlich wird hast du das. 3 von den 5 hast du schon.
Ja, genau. es könnten sogar mehr werden. Ne? Also es ist echt echt ein gutes Spiel.
Ich wollte es gerade sagen, ne? Weil irgendwie, ich habe gerade mal geschaut, das Cover kommt mir so wahnsinnig bekannt vor, als wenn ich das schon zigmal gesehen hätte irgendwie, aber dann war es wahrscheinlich auf Kickstarter und ist jetzt erst kürzlich ausgeliefert worden.
Genau, ja, also vor 1-2 Monaten ungefähr.
Okay.
Ja, voll cool. Mich hat Shadow of the Colossus damals wahnsinnig interessiert. Ich habe es aber tatsächlich nie gespielt. Habe von anderen gehört, dass das eher langweilig ist, weil bis man bei einem Koloss ist, vergehen Stunden, und dann besiegt man den, und bis man dann wieder beim nächsten ist, reitet man Ewigkeiten durch die Wüste. Wird beim Brettspiel aber wahrscheinlich anders sein. Außerdem ist es ja nicht die gleiche Lizenz.
Genau.
Du reitest definitiv nicht in diesem Spiel.
Okay.
Und wenn nur auf Monster.
Also, nach Dennis kommt Dennis, zumindest in meiner Vorschau hier.
Jo, ich schließe mich auch mit einem Boss-Battler an, aber ich glaube, eine andere Nummer. Ich muss mich erstmal outen. Ich werde nicht in Essen sein und ich war noch nie in Essen. Ich hoffe, ich werde nicht exkommuniziert, aber bisher hat es mich auch noch nicht gereizt. Ich weiß es nicht. Deswegen fiel mir das schwer, mir ein Spiel auszusuchen, auf das ich mich jetzt in Essen freue. Und dann hatte ich zufällig vor ein paar Tagen den Spielbox-Cast gehört und davon Bossfighter QR gehört, von Michael Palm und Lukas Zach. Und genau, dass sie da 6 Jahre dran entwickelt haben und dass bei Pegasus mit der bisher größten Auflage startet, die Pegasus jemals in einer Erstauflage investiert hat. Da habe ich gedacht, okay, wenn wir so hinter dem Spiel stehen. Und ich habe tatsächlich, die haben mal so eine Familienedition von Talisman rausgebracht. Ich glaube, die waren nicht besonders erfolgreich mit so einem Backbuilding-Mechanismus. Das hatte ich vor ein paar Jahren mit meiner Tochter, als sie so zwischen 4 und 5 war, total gern und oft gespielt. Und da habe ich gedacht, okay, wenn die zwei jetzt so lange an einem Spiel entwickelt haben und Pegasus da so reingeht, interessiert mich das. Und ich mag Boss Battler einfach auch. Das mit der App hat mich jetzt, habe ich gedacht, okay, muss ich nicht. Aber habe ich jetzt auch keine prinzipiellen Bedenken gegen. Genau, bei Brettspiel News gibt es auch schon eine Rezension, die sehr positiv ausgefallen ist. Also ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, wenn auch nicht in Essen.
Ich glaube, der Manuel war für uns bei Pegasus und hat es ausprobiert und geschrieben.
Genau.
Ohne die App ist es auch nicht spielbar, soweit ich weiß.
Ja, genau.
Also gibt keinen Mastermind, den man da hinsetzen kann.
Nee.
Okay, vielen Dank, Dennis. Dann sind wir mit den Dennissen, was ist die Mehrzahl von Dennis? Dennissen rum. Und Jan darf weitermachen. Jan, auf was freust du dich am meisten?
Ein Spiel, das ich einzig und allein durchs Cover gut fand, sag ich jetzt mal. Da habe ich letztes Jahr schon drauf geschielt. Da wollten sie es eigentlich dabei haben. Cats and Dragons von Pika Games. Aber sie hatten es nicht dabei. Es war einfach nur leer da am Stand. Dieses Jahr haben sie es schon wieder angekündigt, aber wenn ich auf den Boardgame-Geek-Eintrag gucke, dann ist da einfach nichts. Es gibt keine Videos, es gibt keine Anleitung. Ich habe nach einer Anleitung gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden. Deswegen konnte ich nur versuchen zu deuten, was auf diesen paar Bildern zu sehen ist, die man da sieht. Aber man spielt kleine, niedliche Katzen, die in einer Welt leben, in die Drachen so eingefallen sind. Und jede Runde deckt man jetzt so kleine Hexagonplättchen auf, legt sie dann halt an so ein gemeinsames Spielfeld an. Und dann kann man da Armeen aufstellen, heißt es zumindest in diesem Begleittext bei Boardgame Geek. Und bei denen kann man Stärke auswählen, die man verdeckt hält quasi. Und erst wenn solche Gebiete geschlossen sind, wenn man genügend rumgebaut hat, dann wird das alles aufgedeckt. Und wer die stärkste Armee da reingesetzt hat, der kriegt dann den Drachen, also besiegt den Drachen und kriegt die meisten Punkte. Das klingt eigentlich ganz witzig nach einem interaktiven Spiel. Und ich hatte ja schon gesagt, ich stehe auf Konflikte. Das klingt so danach, als wenn man sich da wieder richtig schöne Gemeinheiten antun kann. Und das Ganze halt in so einer Thematik, die mich irgendwie total angesprochen hat. Katzen und Drachen.
Noch nie was davon gehört. Okay. Aber ich glaube, du und Christian, ihr seid sowieso die mit diesem außergewöhnlichen Messegeschmack. Christian noch viel, viel mehr, aber du gehörst da auch mit dazu.
Gerne, ich wollte gerade fragen, wenn du das mit Christian spielst, wer von euch ist jetzt die Katze und wer ist der Drache?
Cool. Christian ist der Drache,
ja.
Weil ich das Gefühl habe, dass er meistens grundsätzlich erstmal negativ an Spieler rangeht und dann müssen die erstmal ordentlich was leisten, damit die überhaupt in so einen neutralen Bereich reinkommen, dass es so okay ist. Und ich bin da doch eher, keine Ahnung, die süße kleine Miezekatze, die erstmal alles toll findet, mit einem Spiel.
Flauschig. Möchte.
Ja.
Flauschige Miepels. Das wäre doch mal was.
Fliepels.
Fliepels. Hier habt ihr es zuerst gehört. Okay. Johanna, du bist als nächstes dran. Was interessiert dich?
Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich muss mich outen. Ich war tatsächlich noch nie auf das Spiel. Eigentlich wollte ich letztes Jahr. Das hatte dann allerdings einen Terminkonflikt mit einem anderen Urlaub, so die Luxusprobleme eben. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, die ganzen obskuren Spiele, von denen man noch nie gehört hat und vielleicht auch niemals hören wird und wo man vorbeigeht und sich so denkt, hä? Aber da ich ja hier auch ein konkretes Spiel vorstellen möchte, wäre das wahrscheinlich Fire Swamp oder Fire Swamp. Ich bin mir da jetzt noch nicht so sicher, wie sich das ausspricht. Das ist von den Terra Mystica bzw. Gaia Project Machern, von denen ich tatsächlich noch nichts gespielt habe. Aber was mich da auf ersten Blick angesprochen hat, ist das Cover, denn da ist ein Krokodil und ein Axolotl drauf, die in einem Boot über einen Sumpf fahren und da Krokodile meine Lieblingstiere sind und dieses Spiel einfach Krokodil-Meeples hat, war das sowieso einfach, das ist jetzt schon bei quasi 110 Punkten in meinem Herzen. Und was tut man da? Ja, man spielt auf einer gemeinsamen Karte. Und dann kann man fischen, mit anderen Völkern Handel treiben, Feste ausrichten, Tempel erkunden, neue Siedlungen bauen und ich weiß nicht, was noch so alles, aber das ist so das, was ich bisher aufgeschnappt habe. Und das hier reimplementiert wohl Kai Wei. Das ist ein Spiel, was von den beiden Autoren selber schon mal gemacht wurde, also sie legen quasi ihr eigenes Spiel nochmal auf, das habe ich allerdings auch nicht gespielt und bin auf jeden Fall schon mal gespannt, weil das nach recht viel Interaktion und einem ziemlich unverbrauchten Thema aussieht, also Sümpfe sind so ein bisschen unglamourös und habe ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit nicht wirklich irgendwo gesehen oder überhaupt wirklich bei vielen Brettspielen gesehen und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf.
Ja, das Spiel war auch mal auf meiner Liste. Ich fand es dann irgendwie zu grün, auch wenn das sehr oberflächlich klingt.
Ist jetzt grün das neue Age?
Dunkelgrün?
Ja, ich weiß, es hat mich dann vom Spielbrett her nicht mehr angesprochen. Das Cover finde ich genial. Soll auch bei Strohmann, glaube ich, rauskommen. Strohmann Games wird es auf Deutsch bringen. Ja, aber ansonsten.
Genau, das kommt auf jeden Fall bei Strohmann Games raus und die machen, also wenn ich so mein Regal angucke, machen die immer gute Spiele, glaube ich, also finde ich.
Ja. Ich mag auch einige Titel von denen. Aber es ist cool, dass du dann davon berichten kannst, dann muss es ich mir schon nicht angucken. Sehr schön. Oh, ich liebe diese Selbsthilfegruppe schon jetzt. Okay. Dann darf Tobi mal sein Spiel vorstellen.
Ich habe leichte Flashbacks beim Thema Selbsthilfegruppe. Das kenne ich sonst nur vom Pile of Shame Podcast. Okay, also dieses Jahr habe ich tatsächlich, oh Wunder, nicht so viele Spiele bei mir auf der Liste. Also mir geht es da ähnlich wie Dennis 1, dass meine Liste eher kleiner wurde. Ein paar Spiele habe ich mir dann vielleicht schon vorbestellt. Vielleicht liegt es auch daran. Aber so City Expansion und sowas, das zähle ich einfach nicht mit rein. Das muss einfach nur das Regal füllen. Aber was ich mir dieses Jahr interessehalber mal angucken möchte, ist Behind, was beim Strohmann Verlag auskommen soll. Und Behind, da habe ich eine ganz besondere Geschichte, weil da war ich dieses Jahr auch bei der Spielwarenmesse und habe da mit einem Verlagsmitarbeiter quatschen wollen. Und der war total abgelenkt, hat in sein Handy gestarrt und hat mich nur so hingehalten und Moment. Er muss jetzt kurz gucken. Er hat gerade irgendwie heiße News und es könnte sein, dass wir morgen nominiert werden. Also wie, womit nominiert werden? Astor, guck dir mal dieses Spiel hier an. Ja, und dann hat er parallel noch irgendwie auf dem Handy rumgetipselt und ich gucke mir das an und denke mir, das ist doch Memory, was ist denn das? wir springen zurück in die Gegenwart. Behind hat das französische Äquivalent des Kennerspiel des Jahres gewonnen. Und reiht sich dann vielleicht auch mit anderen Spielen ein. Jetzt hätte ich mich besser vorbereiten müssen, aber Spiele aus der Kategorie Terraforming Mars etc. Jetzt vielleicht nicht ganz so expertig, aber das hat schon mal so ein bisschen mein Interesse geweckt. Und was man bei dem Spiel macht, keine Ahnung. Es sind einzelne Fälle, also das geht mir so in diese Richtung Exit Games oder Unlock oder Perspectives. Und man muss so einzelne Puzzleteile nebeneinander legen, die alle quadratisch sind. Und teilweise sind die Puzzle aber auch sehr, man kann mehrere Teile nebeneinander legen und die würden auch bei anderen Teilen passen. Aber was auf den Puzzleteilen drauf ist, sind auch so extra Hinweise, die einem dann am Schluss sagen, ja, das kann nur in dieser Art und Weise angelegt werden. Und wenn das Bild dann am Schluss passt, kann man das einmal umdrehen und man sieht dann ein vollständiges Bild auf der Rückseite. Deswegen Behind. Also Es klingt auf dem Papier gar nicht so spektakulär, aber warum so ein Spiel dann ausgerechnet Kennerspiel des Jahres in Frankreich gewinnt, hat mich dann neugieriger gemacht. Es ist ein Spiel von Cédric Millet und der ist tatsächlich dieses Jahr auch noch mit einem anderen, mit einer anderen Neuerung auf der Spiel, nämlich Thesaurus. Und das da habe ich auch schon gehört, dass das einige auf ihrer Hotness-Liste irgendwie drauf haben. Das kam so aus dem Nichts. Wobei ich bei dem Autor nicht so recht weiß, was ich da erwarte, weil der hat auch Meeple Circus entwickelt.
Und ist doch toll. Ich mag Meeple Circus.
Ja, es ist halt auch wieder ein Chaos-Spiel und von dem her in Meeple Circus oder Kyoto no Neko, was letztes Jahr wegen Katzenthema so hype war, aber ich glaube irgendwann auch wieder verschwunden ist. Also es ist eine Wundertüte und deswegen bin ich mal gespannt, was hinter Behind dann steckt.
Haha, ein tolles Wortspiel. Sehr schön. Auf jeden Fall wieder ein grünes Cover. Arg viel mehr weiß ich über das Spiel nicht. Okay, nächster in der Reihe wäre der Jesper. Du hast bestimmt einen Kickstarter im Blick.
Absolut richtig, Sven. Ich habe einen Kickstarter im Blick. Ich weiß nicht, ich denke, also es hat ganz viele Thumbs up bei Boardgame Geek aktuell. Das heißt, vielleicht seid ihr da auch schon mal drüber gestolpert. Mein Spiel, was ich mitgebracht habe, ist Luthia. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, tatsächlich, auch mit meiner Liste. Ich hatte ganz, ganz viele Brettspiele schon auf Must-Have oder Interested bei Boardgame Geek. Aber tatsächlich eins rauszupicken, wo ich sage so, oh ja, da freue ich mich richtig drauf. Das war ein bisschen schwieriger und da ist es tatsächlich Luthia geworden. Für diejenigen, die es nicht wissen, und ich wusste es auch nicht, ich muss es auch erst googeln, Luthia ist das Handwerk vom Bauen und vom Reparieren von Instrumenten wie Geigen oder anderen Streichinstrumenten. Und genau das tun wir auch in Luthia. Wir spielen alle unterschiedliche Familien und jeder hat eine asymmetrische Fähigkeit und auch unterschiedliche Startressourcen. Das heißt, ein wenig Asymmetrie ist dabei. Wir haben auch versteckte geheime Ziele, die uns dann Siegpunkte bringen dementsprechend und müssen ein ganz normalen Worker-Placement-Spiel spielen, wo wir verschiedene Arbeiter einsetzen. Diese Arbeiter sind kleine Holzchips, die unsere Familienmitglieder darstellen sollen. Das wichtigste Familienmitglied hat sehr viele Punkte und ist dementsprechend sehr stark und mächtig, wenn es eingesetzt wird. Das Unwichtigste sehr wenig Punkte. Und wir haben ein Brett, auf dem 5 oder 6 Felder abgebildet sind, wo wir unterschiedliche Aktionen durchführen können. Da können wir beispielsweise Leute oder berühmte Pianisten oder Musiker anheuern für unser eigenes Tableau. Die geben uns dann spezielle Ressourcen und auch Fähigkeiten, wenn wir die glücklich stellen. Wenn wir das nicht tun, dann hauen die einfach wieder ab und geben uns dann Minus-Prestige-Punkte. Mich hat das irgendwie besonders angesprochen, weil ich war mit Philipp tatsächlich letztes Jahr auf der Messe an dem Stand und dann hatten die das aufgebaut und erstmal denkt man sich, ach du meine Güte, das ist ja so ein super Euro, Superbrecher und tatsächlich, ich habe mir die Regeln für diesen Podcast einmal durchgelesen, das ist es auch. Also es ist ein richtig extremes Euro-Spiel. Aber sie haben mich mit dem Würfelturm echt gecatcht. Weil der Würfelturm ist ein, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ist das eine Orgel oder, ja, ist eine Orgel.
Ist eine Orgel, ja.
Mal geschaut. Und wenn du die Würfel dann eben durch diesen Würfelturm schmeißt, dann gibt es auch noch so kleine Geräusche. Und tatsächlich hat meine Freundin gesagt, für dieses Spiel, wenn du Luthia kaufst, Jesper, dann musst du das All-In-Paket mit dem Würfelturm nehmen. Ist das nicht herrlich? Das will man doch hören.
Ja. Wie viel gibt's da dazu?
Das wäre schön. Dafür, dass sie ein bisschen klimpern kann, werde ich es wahrscheinlich bezahlen. Ich freue mich drauf. Vor allen Dingen gibt es da irgendwie diese Mechaniken, die mir doch sehr bekannt vorgekommen sind. Ich weiß nicht, ob sie euch bekannt vorkommen. wenn ihr jetzt so an Chips denkt, die verschiedene Worker sind von eurer Familie, die ihr einsetzen könnt, die unterschiedlich wertig sind, kommt da irgendjemand ein anderes Brettspiel in Frage oder in den Gedanken?
Das sind zwar keine Chips, das sind Karten, aber bei Rococo ist es ähnlich. Okay. Hast du auch Arbeiter in drei verschiedenen Kategorien?
Bei Village hast du doch auch nur die Familie gehabt. Da musstest du ja deine Leute ja auch in Dorf ausbilden, in verschiedenen Bereichen und da gucken, dass sie in die Chroniken dann irgendwann reinruft.
Ich habe, aber wo ich irgendwie, ich hatte sofort irgendwie eine Assoziation tatsächlich mit Tricerion, weil man ja da auch eben diese unterschiedlich wertigen Chips hat. Was
ganz das sind das aber merkt. Auch Karten.
Die man ist es nicht, hat man da nicht so Chips auch? Also so Worker? Ich habe es nur einmal gespielt. Ich finde, es ist ein overrated Game.
Ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt jetzt nicht.
Das hat mich so ein bisschen daran erinnert und mich hat auch noch dieser Mechanismus an ein anderes Spiel erinnert, wo man die, halt diese Leute aufs Brett bekommt. Denen muss man gefallen, sonst gehen die wieder weg. Kam mir so ein bisschen bekannt vor wie Unconscious Mind, falls ihr das mal gespielt habt. Da muss man ja auch, hat man verschiedene Patienten, die man einfach glücklich stellen muss und dann wieder heilen muss. Also ein bisschen, ja, hat es mich daran erinnert und deswegen fand ich es auch ganz interessant.
Ja, Unconscious Minds, einmal gespielt, richtig geiles Spiel, aber ich will es nie wieder spielen.
Auch so
viel zu
auch leicht
viel.
Overrated, ne?
Ja.
Das finde ich ganz gut, aber man muss sich immer wieder in die Regeln einarbeiten, finde ich. Also das ist nicht so intuitiv wie andere Spiele.
Aber in der Partie finde ich die Regeln recht intuitiv, wenn man dann mal angefangen hat zu spielen. Aber wenn ich es jetzt aus dem Regal rausholen würde, müsste ich erst mal 2 Stunden Regeln lesen wahrscheinlich, ja.
Genau, richtig. So geht's mir auch dann.
Ist bei Lucia wahrscheinlich ähnlich.
Sehr wahrscheinlich.
Aber gut, darfst du gerne berichten, interessiert mich auch. Sehr schön. Okay, machen wir weiter mit Phil.
Ja, gerne. Also ich habe auch mal ein bisschen vorbereitet und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock auf Storytime, denn mein Spiel hat ein Thema und das Spiel habe ich fast nur wegen dem Thema ausgewählt. Und es geht bei mir um The Voynich Puzzle. Das ist ein ziemlich dickes Eurogame, so wie es für mich aussieht. Und das ist von Salt and Pepper Games, das ist ein spanischer Verlag und von Autor Dani Garcia, den kennen wahrscheinlich einige. So 90 bis 120 Minuten Spielzeit steht da, aber das weiß man jetzt noch nicht. So ein Plättchenlege, Deckbau, Aufträge erfüllen Spiel. Aber was mich eigentlich catcht, ist das Thema. Und es geht in The Voynich Puzzle um das Voynich-Manuskript. Das haben wahrscheinlich die meisten noch nie gehört. Und das Voynich-Manuskript ist ein angeblich mittelalterliches Buch, das es wirklich gibt. Und das ist in einer bis heute unbekannten Schrift verfasst und dementsprechend auch bis heute noch nicht übersetzt worden. Und auch bis heute ist völlig unklar, ob der Text überhaupt irgendeinen sinnvollen Inhalt hat oder ob das Manuskript überhaupt echt ist. Und denn die Autoren sind auch unbekannt. Und in diesem Manuskript sind neben dieser unbekannten Sprache auch ganz viele aufwendige Illustrationen und Abbildungen mit so botanischen, anatomischen und astronomischen Themen. Und da gibt es dann so einige Sektionen in diesem Buch über Kräuterkunde, Astronomie, Kosmologie, all so ein Zeug. Und aber aufgrund dieses unbekannten Kontexts, weil niemand diese Sprache versteht, spekulieren bis heute ganz viele Leute darüber, was in diesem Buch wohl, worum es da geht und was das eigentlich sein soll. Und dieses Voynich-Manuskript hat seinen Namen eben von dem Typen, der das gekauft hat. Der heißt Wilfried Michael Voynich oder Michael. Ich glaube, der ist Russe. Deutschland, ja wahrscheinlich Michael. Der hat 1912 gekauft und lange erforscht, hat aber auch nie was darüber herausgefunden so richtig. Und ganz viele andere Leute haben auch schon dran gearbeitet. Also Kryptologen, Kunsthistoriker, Philologen und keiner hat so richtig belastbare Ergebnisse rausgekriegt. Und in dem Spiel The Voynich-Manuscript versuchen die ganzen Spielenden dann auch, dieses Buch zu entschlüsseln. Und diese einzelnen Sektionen dieses Buchs, also Botanik und so weiter, irgendwie zu entziffern. Aber eigentlich ist es ein Eurogame. Das Besondere an dem Spiel ist auch so ein bisschen der Mechanismus, wie man Aktionen auswählt. Jeder hat so ein kleines Buch in der Hand, das aus so wie durch die Kartenhüllen besteht. Und da steckt man dann diese Aktionskarten so rein. Und immer wenn man dran ist, dann darf man das Buch auf so eine Doppelseite aufschlagen und darf dann das, was auf diesen Doppelseiten drauf ist, quasi als Aktion durchführen und die ziehen sich dann immer auf irgendeine Sektion in diesem Buch, die man irgendwie entschlüsseln versucht. Und das funktioniert so ein bisschen wie so eine Art Spiel im Spiel. Also diese ganzen Sektionen sind so einzelne kleine Minispiele, die man dann versucht weiterzutreiben und da möglichst viel Punkte und Wissen drüber zu generieren. Und wenn man genug Wissen in so einer Kategorie angesammelt hat, dann muss man dieses Wissen veröffentlichen, also auf so ein Board legen, und dann kriegen die anderen das auch mit. Und dadurch werden dann die Aktionen im Laufe des Spiels immer besser und man kriegt neue Punkte-Multiplikatoren und all so ein Kram. Ihr kennt das. Und wer am Ende dann das größte Gesamtwissen über dieses ganze Buch irgendwie angehäuft hat, der gewinnt das Spiel. Und das Spiel sieht absolut fantastisch aus. Also wer sich mal anguckt, das sieht unglaublich gut aus. Also es sind wirklich ganz viele solche richtig schönen Illustrationen drauf. Und es ist auch so wie in so einem Stil von so einem alten Buch gemacht. Also wer auf so einem Stil steht, kommt dann mit Sicherheit auf seine Kosten. Und ich finde das Spiel halt richtig cool, weil das Thema einfach super spannend ist für mich und weil es halt geil aussieht. Aber ich finde auch die Idee mit diesen kleinen Büchern als Auswahlmechanismus ganz interessant. Und dass man diese verschiedenen Sektionen als so eine Art Spiel im Spiel irgendwie macht, das klingt auch nett. Und beim Autor Dani Garcia habe ich mir gedacht, er hatte ja in den letzten Jahren auch gar nicht so wenig gute Spiele, ne? So Barcelona war nicht schlecht, so Daitoshi fanden auch ziemlich viele gut und Aborea von ihm mochte ich auch ganz gern. Da dachte ich mir, da kann man erstmal nicht so viel falsch machen auf den ersten Blick für mich. Aber man muss natürlich das Thema irgendwie auch geil finden. Ich glaube, das ist so der Hauptcatch für mich, wie ihr wahrscheinlich rausgehört habt, denke ich.
Ja. Sind da auch die Schriftart von dem Manuskript irgendwie illustriert in dieses Spiel?
Nee, also Dani Garcia hat sogar auf Boardgame Geek so einen kleinen Blog-Eintrag dazu gemacht, wie er dieses Spiel gemacht hat, und er hat auch darüber geschrieben, dass er versucht hat, das Spiel nur aus den Illustrationen irgendwie zu machen, weil halt niemand weiß, was da eigentlich drin steht, ne? Also weil, wie gesagt, bis heute keine Ahnung hat. Ich glaube, ein Typ hat mal gesagt, er hätte irgendwie 10 Wörter rausgefunden, und dann hat sofort die ganze Kryptowissenschaft draufgestürzt und gesagt, Bullshit, ne, kann nicht sein, Fantasiesprache. Und bis heute weiß keiner, ob das irgendeine echte Sprache ist, die einfach nur heftig irgendwie verschlüsselt ist, was eigentlich nicht sein kann, weil dann müsste man sie schon geknackt haben, oder ob sich das einfach einer ausgedacht hat und das alles ein großer Betrug ist. Ja, aber das Spiel ist eigentlich basiert nur auf den Bildern und Illustrationen, auf dem Thema, worum es so generell geht, weil ja sowieso niemand weiß, worum es im Buch eigentlich geht.
Okay, auch spannend. Ich gucke mir das gerade auf Boardgame Geek an. Also das Spielbrett sieht ja einfach Wahnsinn aus. Also ja. Ist ja richtig, ist total an mir vorbeigegangen, aber es sieht mega gut aus. Also
ja, also es gehört auf jeden Fall zu den schönsten Spielen, die ich, glaube ich, bisher so gesehen habe. Wenn das wirklich in echt auch so aussieht wie auf den Fotos, das weiß man jetzt noch nicht. Was das Spielbrett leider nicht zu bieten hat, an Illustrationen. In dem eigentlichen Buch gibt's ganz viele total kuriose, verrückte Illustrationen von so badenden Frauen, die in so komischen Wannen liegen, die irgendwie so komisch verbunden sind und die in so organischen Maschinen irgendwie drin sind. Das ist super absurd, also muss man sich mal angeguckt haben. Das finde ich super geil, wenn sie das auch irgendwie übernommen hätten. Das haben sie sich, glaube ich, nicht getraut.
René, also für eine Fachkraft als also findest du, glaube ich, selten ein Spiel, das mehr einen Bildungsauftrag erfüllt als das hier.
Was ja, das kann, ist, vielleicht nix, ist vielleicht nichts für den Kindergarten und die Grundschule, vielleicht eher was für weiterführende Schule oder Studium, aber das sieht auf jeden Fall mega aus. Wirklich cool.
Ja, Brettspielen bildet. Ich gehe davon aus, dass in diesem Manuskript die richtigen Regeln von Monopoly abgedruckt sind.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ich glaube nicht, dass es Monopoly ist, sondern Hengist. In Wirklichkeit ist Hengist nämlich ein sehr, sehr gutes Spiel, und da sind die Regeln dazu drin.
Ah, verstehe. Sehr gut. Okay, René, dann darf unsere Fachkraft direkt mal weitermachen.
Ja, also ich habe lange überlegt, was ich mir angucken wollen würde und worauf ich mich am meisten freue. Also ich hätte jetzt hier wahrscheinlich 5 oder 6 Crowdfunding-Kampagnen rauskramen können und sagen können, da freue ich mich richtig drauf. Bin aber irgendwie dann doch wieder hängen geblieben bei so einem Klassiker, der mich irgendwann mal in meiner Jugend begleitet hat. Und zwar will ich mir mal angucken, Adventure in a Box. Da geht es dann wieder in die Zeit der Rollenspiele für mich zurück. Ich habe früher DSA und Shadowrun, wie sie alle heißen, Vampire gespielt. Und hier bei uns zu Hause catcht das Thema immer nicht so richtig. Und jetzt hat Asmodee drei Titel übernommen in dieser Adventure in a Box-Serie. Einmal Finsterwach, Samtpfotentango und der Turm der Bettler. Und es handelt sich dabei jeweils um 3 kurze, in sich geschlossene Abenteuer in einem klassischen Rollenspielmodus. für 3 bis 7 beziehungsweise 3 bis 8 Personen. Und der Clou an der Sache ist halt, dass man angeblich keine große Rollenspielerfahrung braucht, also sowohl als Meister als auch als der Spielende selbst, der Held oder die Helden dann. Und es dadurch dann relativ schnell und gut auch zu spielen sein soll. Also sagen, so ein Abenteuer so um die 90 Minuten vielleicht mit dem ganzen Vorgeplänkel und drumherum vielleicht 120 Minuten oder so dauern, sodass man das eigentlich an einem Abend ganz gut durchschaffen kann. Und ich wollte, was mich da dran reizt, sind diese drei völlig unterschiedlichen Themengebiete, die da abgegriffen werden. Also wenn ich mir das zweite angucke, den Samtpfoten-Tango, da werde ich meine Frau wahrscheinlich mit catchen können. Da geht's halt um eine Hafenstadt, in der nachts die Katzen dann anfangen, Stiefel und Hüte und Hemden zu tragen und dann sich da in die gefährlichsten Abenteuer stürzen sollen und eine Tumulte und begehen sollen, um halt da halt den schönsten Kater der Stadt für sich zu erobern. Das zweite Thema ist dann der Turm der Bettler. Das erinnert dann so ein bisschen schon eher an die klassischen Rollenspielthemen und wo es dann darum geht, halt gefährliche Aufgaben auch wieder zu meistern und genug Münzen zu verdienen, um dann halt in diese Schule aufsteigen zu können und in diese Akademie der Splitterlande. Und klingt auch nach Spannung, Spielspaß und einer guten Unterhaltung, wenn man sich auf so ein Rollenspiel einlässt. Und der dritte ist halt Finsterwach. Da wurde auch groß mit geworben, dass Saltatio Mortis damit die Finger im Spiel haben soll. Und das erinnert dann schon sehr, sehr stark an das Schwarze Auge und Aventurien, wo man dann tatsächlich gegen die bösen, kriegsgeilen Orkhorden kämpfen muss und versuchen soll, halt ein Signalfeuer zu erreichen und dann versuchen, vor dieser Ork-Invasion zu warnen. Das ist halt, für mich klingt es halt sehr gut, weil wir auch ganz gerne zu Hause mal diese Krimi-Dinner und so machen und das mal auf ein anderes Level heben, in so ein klassisches Rollenspiel-Szenario, wo die Kämpfe und die Aktion wohl auch mit einem Spielbrett so Dungeon-Crawler-mäßig begleitet werden sollen, bieten, glaube ich, einen ganz guten Einstieg und mal eine ganz gute Abwechslung zu diesen klassischen Brettspielabenden und da mal so ein bisschen Kreativität noch mit reinzubringen.
Ja, klingt auch ganz gut. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob dieser Podcast eine gute Entscheidung war. Der wird mich relativ viel Geld kosten, glaube ich.
Dafür sind wir ja alle hier, oder?
Mhm. Aber man warnt dabei mit einem Signalfeuer und nicht mit einem Dudelsack, obwohl angeblich Saltatio Mortis da ihre Finger mit drin hat.
Vielleicht müssen sie den damit anblasen oder so. Das muss man dann gucken.
Okay, ich bin damit
skeptisch. Der Kreativität hat schon wieder keine Grenzen gesetzt.
Sag mal, René, wie bist du auf dieses Spiel gekommen? Das ist ja super weit unten. Also ich weiß nicht, wie ihr nach diesen Spielen sucht in dieser Liste. Ich sortiere die immer nach Hot, also nach den Daumen, die Leute vergeben, weil ich mir so denke, alles, was ganz unten ist, das ist noch niemand drauf aufmerksam gekommen und das kann ja dann nicht so, weiß nicht, das ist bestimmt nicht so gut, weil die meisten Leute sind bestimmt schlauer als ich. Wie bist denn du drauf gekommen? Das ist ja so ganz unten, ne? 3 Daumen, 4. Wusstest du da vorher schon was drüber?
Ich habe tatsächlich vorher drüber gelesen, da ich gedacht habe, hey, wir brauchen mal wieder was Neues für unsere Krimi-Dinner-Runde. Da habe ich halt so im Netz ein bisschen recherchiert und bin dann klar über die ganzen klassischen Krimi-Dinner-Sachen gestolpert und dann bin ich durch Zufall bei Asmodee gelandet und habe dann gesehen, hey, und das wurde damit in Verbindung gebracht. Also ich glaube, da hat mehr Rollenspielcharakter noch als ein Krimi-Dinner, aber ich will es mir mal angucken, weil ich halt da so mich in meine Jugend zurückversetzt fühle. Mal gucken, ob mich das catcht oder nicht.
René, sei ehrlich. Die 3 Daumen.
Waren von mir.
Und deine Freunde.
Ich war 3-mal auf der Seite und 3-mal geklickt.
Sehr schön. Okay. Aber Helden wird man sich da wahrscheinlich nicht erschaffen, sondern da wird es wahrscheinlich vordefinierte Helden
geben. Es soll
Helden
eine leichte
geben.
Version sein, tatsächlich auch von dieser Heldenerschaffung. Die wird wahrscheinlich nicht so komplex sein, wie jetzt zuletzt bei Shadowrun oder jetzt mittlerweile bei DSA. Aber es soll auch eine Charakterentwicklung dabei sein, ja.
Ansonsten muss man vorher eine Runde Roleplayer spielen.
Ja, wahrscheinlich.
Okay, cool. Hört sich sehr spannend an. Dann, wir haben es fast geschafft. Nils, du bist der Nächste.
Ja, ich habe mein Spiel anhand des Namens ausgesucht. Und zwar fängt das nämlich mit einem T an. Und ich bin ein großer Fan der T-Spiele, auch wenn man ganz klar sagen muss, dass ich natürlich auch nicht alle davon mag. Aber David Tocci ist ein Autor, der mir auch sehr gefällt. Und der ist für dieses T-Spiel verantwortlich, nicht Daniele Tacchini. Der hat ja unter anderem auch Tavantin Suyo gemacht. Und auch das hat mir gut gefallen. Aber ich weiß nicht, Inechrony und Voidfall kennen wahrscheinlich auch ganz viele. Ursprünglich hatte ich auch mal gedacht, ob ich Captain's Chair vorstelle. Das erscheint ja auch auf Deutsch auf der Messe. Das ist für mich aber irgendwie schon ein bisschen alt, weil das auf Englisch schon ein Jahr hier rumliegt. Deswegen habe ich mich dann für T-Buy entschieden, was in der Hotness-Liste, in der normalen Hotness-Liste mal irgendwie so 2 Tage auftauchte. Und so bin ich drüber gestolpert. Erscheint auch bei Board & Dice, das ist auch von Board & Dice. Illustratoren haben mir gar nichts gesagt. Aber es kommt auf der Messe jetzt direkt auf Deutsch bei Pegasus raus. 1 bis 4 Spieler, 90 bis 180 Minuten, muss man auch immer gucken. Pegasus schreibt Expertenlevel drauf, das ist ja auch immer ein Empfinden. Boardgame Geek hat bisher ein Rating von 3 und ein bisschen. Und nachdem ich auch vorbereitend die Anleitung mir angeguckt habe, muss ich sagen, es sieht auch wirklich so aus, als wäre es eher eins der untypischerweise leichteren T-Spiele. Ja, diesmal geht's halt nach Themen. Storymäßig ganz kurz, Ödipus ist gestorben und hat die Macht an seine Söhne übergeben. Und wie gute Söhne so sind, führen die dann halt erstmal Krieg gegeneinander. Mhm. Das ist deswegen wichtig, weil das quasi mit eingebunden ist in die Mechanik. Denn Theben wird zerstört und wir sind Adlige, die jetzt die Zitadelle von Theben, also die Kadmeia, wieder aufbauen wollen, während gleichzeitig der Krieg aber vor den Toren von Theben immer noch weiter sein Unwesen treibt. Gleichzeitig wollen wir aber auch irgendwie Exporte wiederherstellen und zu den Götter beten und was weiß ich was, was dann all diese Punktemechaniken sind. Das Spiel geht über 10 Runden, hat immer eine Aktionsphase, eine Schicksalsphase. In der Aktionsphase setzt man Würfel ein, typisch Arbeiter, entweder auf seinem eigenen Tableau oder auf dem Spielplan, was Aktionen auslöst. Und danach hat man noch so eine kleine Extrafigur, den Archon, der normalerweise schon in der Zitadelle ist, also auf einem Kadmeia-Stein. Und dann bewegt man den über diese Steine und da, wo man endet, die Aktion führt man aus und die Würfel, über die er dann rüberspringt, also der muss dann über die Würfel quasi von Stein zu Stein rüber, die werden angepasst. Und zwar werden eigene Würfel runtergedreht, der Arbeiter wird also schwächer und fremde Würfel werden halt erhöht. Und das hat sich für mich relativ interaktiv angehört für so ein T-Spiel. Ja, und danach kommt immer eine Schicksalsphase, das ist dann so ein kleiner Bonus am Ende oder halt auch eine Konfliktphase, die da eintritt, 3 Stück wohl irgendwie über die 10 Runden, wo es eine Kampfphase gibt, das heißt, wir können zwischendurch so Hoplitenwürfel einsetzen, die dann halt unsere Kampfstärke erhöhen, wir können irgendwie Heerführer entsenden und so weiter. Und wenn wir dann den Kampf gewinnen, dann kriegen wir eine schöne Belohnung und noch ein paar Siegpunkte und wenn wir verlieren, verlieren wir aber dann halt dementsprechend auch Siegpunkte. Jeder für sich natürlich. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir das dann kooperativ machen, diesen Kampf, sondern das muss jeder für sich bestreiten. Und am Ende gibt's dann halt einen Punktesalat für Würfel in der Stadt, Aufträge, die man erledigt hat, Felder, die man auf seinem Tableau leer spielt und so weiter. Ja, für mich, also es ist ja so ein bisschen das Jahr der T-Spiele, 4 Stück, die da in Essen irgendwie rumstehen werden. Ich weiß gar nicht, vorher waren es jetzt 6 oder 7 insgesamt, da müsste ich jetzt mal zählen. Und das ist das, was mich bisher am meisten gereizt hat und was ich mir zugegebenermaßen jetzt auch schon vorbestellt habe.
Vorbestellt, ja. Sehr schön. Ich habe mir die T-Spiele irgendwann mal aufgehört. Ich hatte es angefangen mit Zolkin, glaube ich.
Ja, und das war auch dann gut.
Ja, das fand ich auch super gut. Und dann, weiß ich,
Teotihuacan, Tekenyu, das gefällt mir ehrlich gesagt am besten.
Ja, Tavantin Suyo kam dann noch. Egal, die sind dann auch irgendwann mal wieder ausgezogen und irgendwie bin ich dieser Spielerei müde geworden. Und keins dieser T-Spieler hat mit T zu tun, das ist auch irgendwie komisch.
Ja, Tacchini hat irgendwie so eine Definition rausgegeben, muss irgendwie 3 Kriterien erfüllen, altes Thema, also irgendeine alte Stadt mit T anfangen und so weiter. Und dann hat er Transgalactica rausgehauen, wo es nicht um eine alte Stadt geht. Aber angeblich gibt's jetzt wohl auch so ein T-Branding, was da kommen soll. Und der Einzige, der halt auch das dann T-Spiel nennen darf, ist dann halt David Turchi.
Okay. Aber ihr könnt ja mal eine mittelalterliche Stadt in Asien machen, wo sie Teeplantagen anbauen. Das wäre doch mal was.
Nee, er hat ja dieses Jahr, aber das ist eine andere Zeitrechnung, in China, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus.
Tianxia.
Ja, genau. Steht hier auch schon, ist aber ungespielt bisher.
Das habe ich schon gespielt.
Und?
Ich bin kein großer Teespieler. Ich fand es aber ganz gut. Gut, dass du mich fragst und nicht Daniel, der hat es gehasst. war mir ein bisschen zu alles, das ich glaube, mein größtes Problem war eigentlich, wie das alles aussah und das Grafikdesign, weil man einfach nichts finden konnte, weil das Board so unruhig und diese ganzen Zahlen und kleinen Symbole da drauf, das ist so schwer, alles irgendwie beim ersten Mal auf die Reihe zu bekommen, weil ich nehme an, das geht in anderen Spielen so ähnlich. Es hatte gute Sachen, hatte Sachen, die ich nicht so mochte, nur das Grafikdesign hat mich wirklich angepisst, muss ich sagen.
Aber Aborea hat dir ja gefallen.
Ja, aber das ist auch nicht so schwer.
Okay, vielen Dank. Ich glaube, ich würde mein Spiel vorstellen, damit Peter noch ganz am Schluss dran kommt. Ich habe mir ein eher gehyptes Spiel, ich weiß gar nicht, ob es gehypt ist. Philipp, du hast gefragt, wie ich in die Liste reingucke. Ich habe mir die abonniert bei BoardGameGeek und immer wenn was Neues reinkommt, gucke ich mir die durch und klicke dann auf Not Interested. Vor allem, wenn das Cover grün ist. Ich bin mittlerweile sehr oberflächlich geworden. Mein Spieleschrank platzt aus allen Nähten und wenn ich wirklich alles angucke und mir alles kaufe, was mich interessiert, dann müsste ich mir ein neues Haus kaufen. Und da ist das Kleingeld nicht da. Von dem her bin ich da relativ oberflächlich geworden. Wenn irgendwas Interessantes rauskommt, wird das bestimmt irgendjemand berichten und dann kann man es sich immer noch angucken. Für mich sind sowieso die hinteren Hallen in Essen immer interessanter als irgendwie vorne. Nichtsdestotrotz hat mich ein Spiel wahnsinnig interessiert. Galactic Cruise kommt dieses Jahr beim PD-Verlag auf Deutsch raus. Ist ein Arbeitereinsatzspiel, bei dem die Arbeiter in einer Art Rondell, nein, nicht Rondell, sie bewegen sich nicht im Rondell, aber auf Felder eingesetzt sind, die miteinander verknüpft sind. Genau. Beziehungsweise die Spieler können diese Felder miteinander verknüpfen mit Zahnrädern und somit kann ich immer beim Einsetzen von Arbeitern zwei Aktionen ausführen, dort wo ich sie einsetze, oder wenn sie verknüpft sind mit Zahnrädern, auch die benachbarten Felder dazu nutzen. Also ich habe, wenn es ganz groß ist, habe ich 6 Felder zur Verfügung, darf mir davon 2 Aktionen aussuchen. Thematisch spielen wir eine Touristenfirma, die Touristen in den Weltraum schicken möchte. Dazu müssen wir Werbung machen, Touristen einladen, dazu müssen wir unsere Raketen bauen, in die Raketen müssen wir Räume reinbauen, dass die Touristen auch auf Seefahrt in Anführungszeichen, also im freien Weltraum, wenn wir an keinem Planeten sind, dass sie da irgendwie beschäftigt sind und Siegpunkte generieren oder Geld generieren. Und wenn wir dann auf Planeten landen, dann generieren die dort auch eben Siegpunkte und einmalige Sonderfähigkeiten, die dann im Spiel triggern. Genau. Also mich hat das Spiel absolut abgeholt und bei Boardgame Arena ist eine Beta davon rausgekommen und ich habe das Spiel jetzt auch schon 4-mal dort gespielt. Mega cool, mir wird es echt nicht langweilig und ich muss es in Essen auch gar nicht angucken, weil ich habe es mir vorbestellt und da das eh so teuer war beim PD-Verlag, haben die dann auch einen gratis Versand gleich angeboten und es ist gestern angekommen. Alter Schwede, in Real sieht das Ding ja noch viel geiler aus. Das sind Riesenmeeples. Also es sind so richtige, das ist nicht Riesenmeeples, ganz groß, aber größer als in anderen Spielen. Das sind so richtige Chunks. Wenn ihr, wie heißt es denn, Magic Maze kennt, diesen Meeple, der da drin ist, nicht ganz so groß. Ja, nicht ganz so groß, aber in die Richtung geht das. Boah, mega cool. Also ich finde das Spiel echt klasse. Ich finde es spielerisch sehr gut. Ich finde es thematisch absolut genial und materialtechnisch richtig gut. Teuer, ja, muss man auch sagen, aber hat mich absolut abgeholt.
Ja, das war doch schon in Dortmund dieses Jahr. Da war ich doch auch. Ich habe es nicht gespielt. Von anderen, die in Dortmund waren, ist auch keiner hier, ne?
Aber es ist eine Top-Info.
Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich wollte nur eigentlich nur fragen, war hier einer von euch in Dortmund, weil da gab es das auch schon zu spielen. Dann könnt ihr ja direkt mal was darüber erzählen noch.
Aber es gab das Spiel beim Kumpel von mir. Da konnte ich das schon spielen. Ah. Der wohnt aber nicht in Dortmund.
Also, ja, gut für ihn. Gut für ihn.
Aber du bist nicht so begeistert, Peter, oder willst du was drüber sagen?
Ich finde das gut. Es ist so ein Titel, den ich thematisch total stark finde, auch spielerisch. Aber ich habe das Gefühl, das füllt bei mir gerade keine Lücke, die da wäre. Weißt du, also es ist, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein leichterer Lacerda. Super, aber das ist gerade nicht das, was ich brauche. Ich freue mich, dass das in meinem Bekanntenkreis ist, würde ich jederzeit wieder mitspielen. Ich verstehe deine Wahl total und ich will dir nirgendwo widersprechen.
Du willst einen schwereren Lacerda, Peter, oder?
Nee, aber ich finde, es ist so eine schöne Mischung aus Thematik und Mechanik. Also das passt gut zusammen.
Mhm. Und das dann ist ja auch von Ihnen halt, Tool.
Ja, genau. Siehst du, also da passt viel. Auch die ganze Materialgestaltung, also dicke Pappe, großes Spielbrett, das fühlt sich ähnlich an.
In der Deluxe-Variante hat das Ding wohl irgendwie eine Double-Layer-Playmat, was ich vorher auch noch nie gesehen oder gehört habe.
Ja, also in der Playmat sind Bereiche ausgeschnitten, wo du dann Plättchen reinlegen kannst, die sich in jeder Partie ändern, um das ein bisschen variabel zu gestalten. Und auf der Playmat, dass du die nicht einfach oben drauf legst, das wäre ja echt undeluxe, sondern du legst sie rein in die Spielmatte.
Chip Theory Games hatte doch mal bei einem Titel, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, das war so ein Roboter-Programmierspiel, hatten sie quasi als Spielbrett auch eine Playmat, auf der man dann, um das Board individuell zu gestalten, auch wieder Playmat-Teile rauflegen musste, auf die man, glaube ich, wieder Playmat-Teile rauflegen musste. Man hatte also Triple-Layer-Playmats aufeinander gestapelt.
Ja, genau. In Too Many Bones kennt man das ja auch schon, dass die Playmats ausgeschnitten sind, gerade in der letzten Erweiterung, das mit dem Feuer.
Aber das ist eine Playmat, wo du einen Chip
reinsteckst. Ja, richtig.
Sachen. Also der fällt unten wieder raus.
Ich dachte aber, auf das willst du hinaus.
Nee, die hatten danach diesen Titel, ich weiß gerade nicht, Rote Box, keine Ahnung, war, es ist schnell wieder verschwunden, aber ja, hatte geile Gimmicks drin. Es gab unter anderem einen Kassettenplayer mit da drin, mit einer Kassette, um irgendwelche Rätsel,
Meta-Ebene
Rätsel lösen zu können, die halt mit dem Spiel nichts zu tun hatten, sondern hätte mal wieder bei Chip Theory Games irgendwelche Rätsel lösen können. Total geniales Konzept, was sie alles sich ausgedacht haben. Das Spiel war halt irgendwie okay.
Ja, ich weiß genau, welches Spiel du meinst, aber ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt.
Das könnt ihr ja im Schnitt oder in den Shownotes nachreichen.
Genau, das reichen wir nach, ja.
Mal schauen. Oder in der nächsten Podcast-Folge. Weil es kommen ja noch weitere. Okay, Peter, da du jetzt eh schon Redebedarf angekündigt hast, darfst du jetzt auch den Abschluss bilden.
Danke, danke. Ist mir schwer gefallen, nur zuzuhören. Nein, überhaupt nicht. Es war total schön zu hören, was ihr hier so alles vorgestellt habt. Bei einigen Sachen habe ich jetzt auch schon mal fast auf Need geklickt. Ja, Mist. Also so wie du es gesagt hast, Sven, es wird nicht günstiger, in so mehr Podcasts man dabei ist, schwierig. Für dich oder für euch alle wird es aber günstig, denn ich rede jetzt ganz kurz über ein Spiel, das in Essen, soweit ich weiß, vor Ort sein wird, aber nicht zum Kaufen, sondern nur zum Angucken. Und genau, hier werden so ein paar Fäuste gereckt vor Freude. Ich bin da genauso drauf gestoßen wie einige hier. Ich klicke durch die Titel und gucke mir ein Cover an und denke, oh ja, okay, das muss ich mir angucken. Und in diesem Fall nicht, weil es so schön ist, sondern weil es irgendwie auch so ein bisschen skurril war. Ich rede über Hem Helsing. Sagt euch das was? Das ist nämlich ein Comic-Charakter, auf dem dieses Spiel basiert. Ich habe von dem vorher auch nichts gehört, aber es erinnert so ein bisschen so an Spider-Pig oder so ähnliche Geschichten. Also wir haben einen Schweine-Comic-Helden. Das ist ein kooperatives Spiel. Und warum ich das so angemacht habe, ist, das Cover ist natürlich skurril. Wir haben, wie gesagt, diesen Schweinehelden. Und es ist aber auch, die Mechaniken finde ich halt ganz geil. Wir haben halt Deck, Dice, Pool-Building, wir haben Card-Crafting da drin. Und Card-Crafting ist quasi dieser Mechanismus, in dem wir durchsichtige Karten in durchsichtige Hüllen schieben, um quasi eine Karte zu verbessern. Also wir haben kein klassisches Deck-Building, wo wir einfach immer ein größeres Deck machen, sondern wir bauen unser bestehendes Deck besser aus. Und das finde ich halt mit so einer Mechanik halt richtig geil. Da habe ich total Bock drauf, mir das anzugucken, das zu spielen. Wir sind im Grunde so ein kleiner Dungeon-Crawler, kooperativer Boss-Battler, irgendwie sowas. Ne? Wir rennen über eine kleine Map, machen lustige Kämpfe mit wahrscheinlich sehr skurrilen Monstern und verbessern dabei unsere Karten. Und ich finde, das sieht beachtenswert aus, würde ich mal sagen. Also ich möchte es mir angucken, weil ich die Mechaniken cool finde und aufgrund der Grafik und der Gestaltung habe ich halt richtig Bock drauf.
Ja.
Okay, wie viel Karten steckt man da ineinander? Ich habe mal Mystic Veil digital gespielt, fand's klasse. Und dann habe ich es mir als Brettspiel gekauft und habe dann festgestellt, dann muss ich die ja wirklich alle ineinander schieben und wieder rausziehen, wenn ich es auseinanderbauen will. Und das hat mich tatsächlich so abgeturnt, dass das seitdem nicht mehr auf den Tisch gelandet ist.
Ja, das Prinzip. Genau, das ist manchmal das Problem bei so digitalen Adaptionen. Da merkt man, dass es auf einmal einen Verwaltungsaufwand gibt oder merkt eben nicht, dass es den gibt und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Oder eben andersrum. Ich finde ja, so eine ewige Diskussion oder eine schöne Diskussion gab es bei, das war dieser sperrige Titel, Kennerspiel, Anwärter vor ein paar Jahren. Die Gilde der fahrenden Händler auf Deutsch heißt es. Da ging es um diese Punktemarke, ob es schön ist oder nicht, sich jedes Mal einen Punkt zu nehmen oder einen Chip zu nehmen dafür, um dann die auch noch geheim zu halten, wie viele Punkte man gerade hat. Ne? Und wir haben damals auch darüber gesprochen, wo Vera und Thorsten bei uns im Podcast gesagt haben, sie haben sich so Zähler gekauft, wo man immer nur so raufklicken muss, wenn man Punkte macht für dieses Spiel extra. Ne? Also diese, was ich auch total lustig fand. Und ganz viele Leute haben das gehasst, dass man sich jedes Mal für 3 Punkte so 1, 2, 3 Chips nehmen muss, dann liegen die alle verdeckt da. Und das wird ja digital alles abgelöst. Und ich persönlich, ich mag das total gern. Das gehört für mich dazu, dass ich auf einmal so einen kleinen Haufen an so Chips vor mir liegen habe, dann lege ich die wieder weg und tausche irgendwas hin und her. Und irgendwann hat keiner mehr einen Plan, wie viele Punkte ich eigentlich habe. Und ich glaube, das ist bei so einem Spiel ähnlich. Man muss da Lust zu haben, eben dieses haptische Erlebnis zu haben oder nicht. Und manche stürzt und manche feiert.
Ich hatte das genau umgekehrte Erlebnis von Johanna. Ich habe nämlich Mystic Veil zuerst als Kartenspiel gespielt. Da gab es die digitale Adaption noch gar nicht. Ich fand das Spiel als solches super, aber man hat ja nicht nur die Karten, die man immer ein- und austüten muss, man hat ja auch mehrere Ressourcen, die man tracken muss. Und da habe ich mir direkt gedacht, okay, digital würde dieses Spiel deutlich schneller, flüssiger und einfacher laufen. Und ich sollte recht behalten, die digitale Umsetzung spielt sich einfach leider deutlich besser. Ich bin auch ein großer Fan von physischen Spielen, gerade Kartenspiele und so mag ich total gerne. Cardcrafting ist eine tolle Mechanik, aber doch echt fiddelig, auch was das Vorbereiten oder Zurücksetzen des Spiels angeht.
Klar.
Deswegen bin ich gespannt, wie Hem Helsing das umsetzt.
Genau, es ist, wie gesagt, soweit ich weiß, nur anspielbar. Darum, Johanna, komm, guck's dir an.
Auf jeden Fall, klingt gut. Könnte genau in die Kerbe passen, die jetzt Mystic Veil bei mir hinterlassen haben.
Ja. Ich finde auch, dass das so ein Mechanismus ist, der irgendwie viel zu selten genutzt wird, oder?
Definitiv. Wobei Custom Heroes hat das gemacht, Dead Reckoning hat es gemacht und viel mehr
viel Spiele. Viel zu selten gut genutzt wird?
Und viel mehr Spiele fallen mir gar nicht ein.
Nee. Ja, John DeClair hat tatsächlich dieses Jahr wieder ein neues Spiel rausgebracht. Wieder mit so einem Cardcrafting, was auch zu einem schmalen Taler irgendwie. Also wenn die es auf Essen haben, okay, dann dazu zu kaufen wäre.
Dann ist mir das durchgegangen. Auch spannend, ja.
Die ehemalige Boardgame Tables, ich weiß nicht, wie sie jetzt heute heißen, Allplay. Allplay hat auch so ein Cardcrafting-Spiel rausgebracht. Kam, glaube ich, dieses Jahr raus. Weiß jetzt aber auch den Tipp leider nicht. Aber ja, ist vielleicht im Kommen, diese Mechanik.
Ja, seit 5 Jahren oder so.
Im Moment gut. Ist doch Legespiele immer noch der heiße Scheiß.
Und Naturspiele. Und Puzzlespiele mit Schriften über Natur. Und Frauen in Badewannen.
Und Katzen.
Katzen wird aber, glaube ich, auch so ein Thema sein, was nie aus der Zeit fällt.
Nein, das liegt an den Katzen. Aufgehört, ja.
Ich meine, ohne Katzen hätten wir kein Internet.
The Internet is for cats. Okay.
Geht der Spruch nicht irgendwie anders?
Ja, ja. Sind wir eigentlich ein jugendfreier Podcast? Okay. Gut. Hat denn jeder jetzt was vorgestellt oder habe ich irgendjemanden vergessen? Alle schütteln
alle die glücklich. Köpfe.
Alle sind glücklich. Sehr gut. Genau. Wir werden jetzt erstmal so weitermachen. Wie anfangs schon erklärt, werden wir höchstwahrscheinlich in Dreier- oder Viererteams alle 2 Wochen, wenn es klappt, neue Podcast-Folgen aufnehmen und die dann eben auch veröffentlichen mit wechselnder Besetzung. Angedacht sind vielleicht auch mal wieder Themenfolgen rauszubringen. Je nachdem, wenn jemand ein Thema hat, dann wo er drüber reden will. wird darüber geredet. Ansonsten über gespielte Spiele, wie ihr es in der Vergangenheit schon gekannt habt. Auch Gäste können wir einladen. Vielleicht kommt Dennis oder Peter uns mal besuchen oder eben auch andere Gäste.
Immer gerne.
Genau. Und Thema Peter und Dennis, die haben bereits einen neuen Podcast gestartet, wie ich anfangs erwähnt habe, beziehungsweise wie Peter auch schon erwähnt hat. Mögt ihr zwei denn einmal Werbung machen? Ich glaube, die erste Folge oder die nullte Folge ist schon raus, richtig?
Ganz genau, die nullte Folge haben wir am Anfang Oktober veröffentlicht. Das Datum ist ja gar nicht so wichtig. Ja, genau. Also wir heißen jetzt Quality Downtime, denn wir haben uns gedacht, griffiger Name, was hassen wir alle, die Downtime in Spielen, und die müssen wir mit Qualität füllen. Das ist unser Auftrag. Wir machen genau das gleiche wie vorher. Wir reden leidenschaftlich, fanatisch, ehrgeizig, unwissend, informiert und so weiter, mit ganz vielen wunderschönen Adjektiven gefüllt über Brettspiele. Genau, also sprich, wenn jemand hier nicht genug Teamfolgen kriegt, weil gerade keine neue da ist, hört doch auch gerne mal bei uns an. Wir haben ein neues Team gegründet. Wir sind wieder zu fünft unterwegs. Bei uns wird es ähnlich laufen wie bei euch. Wir werden nicht immer alle gleichzeitig vor dem Mikro sitzen können. Wir werden das versuchen, dass es klappt. Aber wie es so oft ist, wir haben auch andere Leben.
Sprich für dich selbst.
Ich habe auch mehrere andere Leben und werde es deshalb eventuell nicht immer schaffen, mit meinen 5 Persönlichkeiten vorm Mikro zu sitzen, aber die anderen 4 dann schon. Nein, also wir haben wahnsinnig Bock, was Neues gerade auf die Beine zu stellen. Das fühlt sich sehr erfrischend an, einfach mal so ein bisschen sich zu schütteln, zu gucken, wohin führt's, was machen wir. Auch wir sind, glaube ich, voller Ideen, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen. Wie du gerade schon gesagt hast, unsere Folge 0 ist online. Da machen wir im Grunde genau das Gleiche wie ihr. Wir stellen uns noch mal kurz vor, wer sind wir eigentlich, was soll das Ganze hier, wo wollen wir hin?
Und wenn ja, wie viele?
Unsere nächste Folge wird genauso wie diese auch unsere Essen-Vorschau. Darum habe ich mich bemüht, hier noch mal was anderes zu sagen, als das, was ihr dann da hören könnt. Wir sind, glaube ich, ja, keine Ahnung, motiviert. Ganz tolle Leute. Ich freue mich, dass es losgeht. Dennis, ergänz bitte.
Was Peter gesagt hat, mit vielen tollen Adjektiven.
Ja, bitte hier Highlights einsetzen. Nein, also eben, ich freue mich wirklich, dass es losgeht. Es macht gerade schon wieder wahnsinnig Spaß. Wir haben ja quasi so einen Monat oder 1,5 Monate quasi so eine Podcast-Pause gehabt. Und das war schon ganz seltsam, weil man spielt oder ich spiele irgendein Spiel und denkst so, ah ja, das merke ich mir, da würde ich gerne was zu sagen. Und dann merkt man, nee, es kommt ja gar nicht so. Und das war wirklich so ein bisschen so ein kleiner Entzug. Es war auch ganz schön, glaube ich, sich so ein bisschen zu resetten und sich so ein bisschen zu hinterfragen und neu zu finden. Aber wie gesagt, ich freue mich total, dass wir jetzt wieder da sind.
Also, die Selbsthilfegruppe fehlt.
Genau, sie fehlte sehr. Wir haben jetzt eine neue gefunden, Tobi. Also auch da kannst du uns anschreiben. Das wollte ich gerade sagen. Wir heißen jetzt Quality Downtime. Ihr findet uns eigentlich, hoffentlich, wenn das jetzt technisch alles funktioniert hat, über alle gängigen Portale, Spotify, Apple Podcast, über diverse Podcatcher. Ihr könnt uns im Internet finden unter qualitydowntime.com. Ihr könnt uns auch da eine E-Mail hinschreiben über podcast@qualitydowntime.com. Oder eben uns sogar direkt anschreiben mit dem jeweiligen Namen. Wir sind auf Instagram auch unter Quality Downtime. Welche Überraschung. Genau, also wir freuen uns wirklich. Bitte hört rein, bitte gebt uns Feedback, bitte pusht uns irgendwie, bewertet uns. Denn wir starten tatsächlich gerade wieder bei Null. Das sehen wir jetzt gerade in den Abrufzahlen. Die sind jetzt tatsächlich anders, oder was heißt tatsächlich, sind nicht überraschenderweise anders natürlich, als ich es von Brettspiel News gewohnt bin. Ich bin total happy, wie gut sie tatsächlich schon sind. Das feiere ich total. Nochmal auch auf diesem Weg vielen, vielen Dank an alle, die das schon hören und uns auch schon irgendwie Feedback gegeben haben. Also bitte mehr davon. Darum, liebes Brettspiel News Podcast-Team, abonnieren, zuhören. Ich mache das bei euch auch.
Genau.
Werde ich sofort tun. Was sollte ich denn sonst machen, wenn ich eure Stimmen nicht mehr höre? Ich bin echt froh, dass ihr weitermacht.
Sven, der Scheiß ist ja, du hast ja meine Nummer, du könntest mich auch einfach anrufen, ich laber dich
direkt. Nein, das, weißt du, wie oldschool das ist? Das ist ja sowas von 90er, anrufen. Nee, machen wir nicht.
Das stimmt.
Gut, also uns findet ihr natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Kanälen, sowie Discord. Oh, ich bin da überhaupt nicht geübt drin. Was haben wir noch? Instagram, Facebook und natürlich unsere Webseite www.brettspiel-news.de.
Und auch das Spiel.
Euch kann man, Entschuldigung, euch kann man erreichen unter podcast@brettspiel-news.de.
Ja. Peter, ich glaube, das muss ich mir mal aufschreiben. Ja, auf das Spiel sind wir auch vertreten mit einem Stand. Genau, da könnt ihr uns auch finden. Wenn wir denn vor Ort, also wenn wir persönlich vor Ort sind, der Stand wird natürlich die ganze Zeit da sein. Hat jemand jetzt noch Redebedarf? Oder können wir hier schließen?
Ich möchte tatsächlich noch mal ganz kurz anmerken, dass ich, du hast es am Anfang so ganz kurz erwähnt, Sven, dass du, vielleicht hast du es auch in der Vorbesprechung gesagt, dass du gehört hast, dass wir aufhören wollen, dass irgendwie schade fandest. Dann hast du mich ja angeschrieben. Diese ganz kurze Anekdote würde ich gerne noch mal anhauen und so fragen, wäre das eigentlich okay, wenn du das weitermachst oder nicht und bla bla bla. Und ich muss noch mal hier sagen, ich finde es total großartig, dass das Brettspiel-News-Podcast-Team weiter bestehen bleibt, auch in komplett neuer Form und neuer Besetzung. Aber ich finde es toll, ich freue mich total. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Vor allem ganz viel Lust an dieser ganzen Sache. Haut rein, es wird geil.
Genießt das Chaos.
Oh.
Genau.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank.
Das wünsche ich dir auch. Das hört sich ja jetzt an wie so ein Abschied für immer.
Nein. Nein.
Okay, gut. Peter und Dennis, euch kann man auch auf der Messe sehen.
Safe, ja.
Genau. Kommt in Halle 5 vorbei am Ulomi-Stand, dann erkläre ich euch kleine Partyspiele.
Voll cool.
Ihr könnt auch aus der Ferne einfach nur gucken. Das geht auch bei Dennis.
Ja. Kommt trotzdem vorbei, ich freue mich.
Sehr schön. Okay, das war Podcast Folge 101. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis in 2 Wochen. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.